Heute sprechen wir über ein richtig geiles Thema, und zwar E-Mail-Marketing. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar den Alexander Wiethaus. Er ist von den E-Mail-Marketing-Helden, und auf deiner Website, Alex, steht: jeden Monat neue begeisterte Kunden per E-Mail-Marketing gewinnen, unabhängig von den Algorithmen auf den sozialen Netzwerken. Und deswegen freue ich mich, dass du heute zu Gast bist, weil ich glaube, das Thema E-Mail-Marketing ist bei vielen mega unterschätzt, weil sie denken, oh, E-Mail, das ist doch sowas Altes, das gibt's doch schon seit 20 Jahren, wir müssen jetzt alle auf Social Media setzen. Und darüber sprechen wir heute. Deswegen, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Hi, Alex.
Hi, Timo, danke, dass ich dabei sein darf. Vielleicht, genau, bitte nicht Alexander. Da muss ich mal an meine Mutter denken, die mich früher immer Alexander gerufen hat, wenn ich Blödsinn gemacht habe. Alex reicht an der Stelle, perfekt.
Alles klar, okay, dann bleibe ich bei Alex. Ja, erzähl doch mal, ich habe ja kurz dich schon vorgestellt, was so bei dir auf der Website steht, das Thema E-Mail-Marketing. Wie bist du da, oder nee, wir fangen anders an. Und zwar, wenn du einen Tipp den Leuten hier heute mitgeben würdest, also stell dir vor, das Interview ist gleich vorbei, was wäre es in Bezug auf E-Mail-Marketing?
Dass man sich weniger Gedanken machen sollte. Also ich mache das direkt wieder mal für die Zuhörer. Ihr solltet euch weniger Gedanken machen, wie ihr das umsetzt, welche Technik ihr benutzt. Schlussendlich solltet ihr einfach starten. Da spielt es gar nicht darum, welchen E-Mail-Anbieter ihr jetzt benutzt oder welches Tool ihr jetzt perfekterweise nutzt, welche Landingpage ihr baut, sondern einfach starten. Ich sehe es immer so wie beim Fotografen. Wenn du beim Fotografen eine super geile Kamera hast, aber einen schlechten Fotografen, dann kommen da keine guten Bilder raus. Und wenn du dem guten Fotografen irgendwie ein uraltes iPhone gibst oder irgendwie ein Samsung-Telefon, dann wird er trotzdem geile Bilder damit machen. Und so ist es auch im E-Mail-Marketing. Die Tools, die Technik dahinter ist gar nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist der Inhalt und dass wir da einfach sehr viel Erfahrung sammeln. Deshalb so früh wie möglich starten.
Ja, und ich habe eben schon angesprochen, auf deiner Seite steht auch, sich unabhängig von den Algorithmen der sozialen Netzwerke machen, weil letztendlich viele kennst, die irgendwie, ich kenne zum Beispiel eine Instagramerin, die hat über 1 Million Follower, und auf einmal ändert sich der Algorithmus und sie erreicht deutlich weniger Leute als vorher, weil Instagram jetzt will, dass sie zum Beispiel dafür zahlt, dass dann mehr Leute da sehen. Und das ist ja so ein bisschen Nachteil, wenn man auf fremdem Grund baut, ne? Wenn man einfach auf Instagram oder Facebook oder sonst was aufgebaut hat, weil der Algorithmus kann sich ändern und von einem Tag auf den anderen mit einem Fingerschnips ist deine Reichweite weg.
Total. Und ich kenne auch viele Leute, die früher total krass waren und gesagt haben, bei Facebook bin ich nicht, ich bin nur bei Google Plus. Und die haben dann irgendwann gemerkt, oh, Google Plus gibt's nicht mehr, und haben dann irgendwie in dem Unternehmen, wo sie dann gearbeitet haben, sich total rechtfertigen müssen, warum sie nicht bei Facebook gewesen sind, ne? Und oder warum sie nicht früher in eine Plattform reingegangen sind, bei Instagram beispielsweise. Oder wenn wir mal überlegen, früher gab's StudiVZ, früher gab's MySpace. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt bei euren Zuhörern, aber MySpace war ja früher das Ding schlechthin. Und dann irgendwann ist es halt einfach irrelevant geworden. Das heißt, einmal das Thema, sich unabhängig vom Algorithmus zu machen, weil einfach da Mark Zuckerberg natürlich Geld mitverdienen möchte und seine Gesellschafter. Auf der anderen Seite auch dieses Thema, sich unabhängig zu machen von Netzwerken, die eventuell auch in 10 Jahren oder in 5 Jahren nicht mehr relevant sind. Und das sind so zwei Sachen. Die E-Mail-Liste gehört dir, wenn du E-Mail-Marketing machst. Und ich vergleiche das mal so, die sozialen Netzwerke sind so wie verschiedene Clubs. Da wird nicht deine Musik unbedingt gespielt, der DJ macht das, was er will, es werden nicht deine Getränke, es kann jeder rein. Und in deiner E-Mail-Liste ist es wie dein Zuhause, und da kannst du die coolen Partys feiern mit den coolen Leuten, mit den coolen Getränken und mit der genialen Musik, ne? Und das ist halt so die Idee vom E-Mail-Marketing.
Ja. Super Metapher, und wo du gerade MySpace angesprochen hast, ich erinnere mich auch noch, dass ich damals so ein MySpace-Profil hatte. Ich fand das auch eigentlich richtig cool. Du konntest nämlich so dein eigenes Profil designen, ne? Hattest du es auch?
Ja, hatte ich auch. MySpace war der Wahnsinn. Und ich meine, früher war das ja sehr musiklastig, und ich so in meiner Jugend habe ich auch gerne Musik dann von anderen gehört, und da habe ich halt wirklich viel mitgemacht. Aber schlussendlich war es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, warum die Schluss, ich weiß, dass Justin Timberlake irgendwann mal MySpace, glaube ich, gekauft hat, oder dass er irgendwie da ganz stark drin war, aber dann hat es irgendwie doch nicht gereicht.
Ja, und das ist spannend, ne? Also selbst so damals ein großer Player in diesem Bereich, der einfach weg ist, genauso wie du hast angesprochen, StudiVZ und so weiter, damals noch mit diesen ganzen Gruppen, das war ziemlich witzig, da konnte man ja auf seinem Profil diese ganzen Gruppen haben und darüber hat man so ein bisschen gesehen, wie die Leute ticken, ne? Dann gab es diese ganzen ironischen und sarkastischen Gruppen und so.
Ja, genau.
Jeder hat sich irgendwie darüber identifiziert oder geguckt, ist der andere cool, ist der in coolen Gruppen drin.
Ja, und das ist halt heute auch die Gefahr. Ich meine, wenn wir heutzutage am Anfang von Facebook, du kennst es ja auch noch, am Anfang von Facebook hat man zum Beispiel in Gruppen, durfte man sehr frei agieren. Gruppenreichweite war super. Die Seitenreichweite war super. Man konnte sich ohne Ende neue Follower, neue Fans holen. Das war gar nicht so schwierig. Und dann irgendwann hat Facebook das komplett umgekehrt. Und vor allen Dingen sind dann auch die Leute, die man da aufgebaut hat, wo man vielleicht viel Geld in Werbung gesteckt hat, um einfach Fans zu generieren, sind dann auf einmal, konnte man gar nicht mehr ansprechen. Sondern jetzt ist es so, ich weiß nicht genau, wie viel Prozent es ist, aber am Anfang, wenn du einen Post raushaust als Seite, dann kriegst du erstmal ganz wenig Prozent von den Fans erreichst du. Und erst wenn die dann ordentlich interagieren mit dem Content, dann kriegst du eventuell ein bisschen mehr Reichweite. Aber 100% deiner Follower oder Fans zu erreichen, ist total schwierig geworden.
Ja, Sascha sagt auch immer den Satz, den hat er wahrscheinlich irgendwo bei den Amis geklaut, und zwar Pay to play, also zahle, damit du ausgespielt wirst. Und so ist es halt bei den sozialen Netzwerken, ne?
Ja, ich habe da überhaupt nichts gegen, ne? Ich meine, Facebook bietet uns und auch Instagram bietet uns eine riesen Markthalle, wo wir einfach Dinge machen dürfen, und auch organisch geht da noch viel insgesamt. Aber trotzdem ist es halt so, dass wenn du dich auf, keine Ahnung, wenn du eine bestimmte Art von Post gemacht hast immer, die funktioniert hat, und auf einmal funktioniert das nicht mehr, dann ist es halt schon für viele Menschen frustrierend. Und deshalb ist es so, ich meine, dir brauche ich das nicht zu sagen, die meisten erfolgreichen Leute mit Online-Business, die haben eine eigene E-Mail-Liste. Und das wird oft verdeckt, oft sehen die Leute das oder merken die Leute das gar nicht, weil E-Mail-Marketing auch so etwas ist, was man einfach sehr subtil und sehr vorsichtig einfach platzieren kann, wo man einfach gar nicht so das Gefühl hat, ach, jetzt bin ich auf einmal im E-Mail-Marketing drin oder in der E-Mail-Liste drin. Aber das ist halt wirklich ein Rieseninstrument, was man so früh wie möglich nutzen sollte.
Ja, definitiv. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen, E-Mail-Marketing ist so ein bisschen wie Gold, ne? Also du hast irgendwie immer so diesen Gegenwert, und soziale Netzwerke sind halt so wie die normale Währung, die halt auch mal, ich sag mal, an Inflation halt weniger wert werden kann. Aber Gold wird meistens mehr wert, weil das halt beständig ist, hast du einen Gegenwert. Aber ich fand dein Club-Beispiel auch sehr, sehr cool.
Ja, das mit dem Gold, aber das wollte ich gerade sagen, das mit dem Gold finde ich auch ziemlich genial. Ich glaube, das Entscheidende ist auch, viele Menschen, die das, also es gibt ja viele Menschen, die sagen, E-Mail-Marketing ist tot und das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, die denken oft an diese 0815 Newsletter von, keine Ahnung, von den großen Modehäusern, Zalando oder Limango und so weiter, ne? Dass die denken dann quasi, ach, die Top 7 Kleider für den Oktober und solche Sachen. Mhm. Und das ist halt etwas, was in unserer Branche eigentlich gar nicht so relevant ist. Also wir machen ja viel mehr in dem Thema Marketing-Automatisierung, viel mehr in dem Bereich, dass wir sehr persönliche und authentische E-Mails schreiben. Das machen zumindest meine Kunden in der Regel. Und dieses Thema, dass man einfach nur so abverkaufsmäßig, jetzt kriegst du hier 13% oder 30% Rabatt auf die alte Kollektion oder die neuen Turnschuhe und so weiter, das ist etwas, was eigentlich vom Level her viel weiter unten ist als das, was wir im Online-Business mit E-Mail-Marketing machen.
Ja, also ich kenne auch wenig große Firmen, die gutes E-Mail-Marketing machen. Die einzigen, die ich sehe, ist so ein bisschen Amazon, Audible, die machen das gut. So immer, wenn ich ein Hörbuch fertig gehört habe, kriege ich wieder eine Mail. Oder wenn was im Warenkorb war, dann aber du nicht gekauft hast, kriegst du nochmal eine Mail und so weiter. Die nutzen das, um die Verkaufsquote zu erhöhen. Aber das, was du sagst, da geht es ja auch so ein bisschen um eine Personal Brand aufzubauen oder auch eine Bindung zu dem Leser herzustellen, indem man halt immer wieder Mehrwert bietet und denjenigen so ein bisschen im Alltag vielleicht auch mal ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert und nicht jedes Mal irgendwie was verkauft.
So ist es, genau. Das ist halt so das Entscheidende. Also wenn wir so eine Ratio haben von Verkaufen zu Mehrwert, ist es der Mehrwert eher so bei 70%, würde ich sagen, und 30% Verkaufen. Wobei das Verkaufen sich dann auch eher so anfühlt, als wenn man eine gute Empfehlung gibt. Also das, man muss ja nicht so total hart verkaufen, wie es einige Leute machen, sondern man kann das halt auch sehr, sehr charmant machen, ne? Und wenn man dann so eine Ratio hat oder auch beispielsweise, Bei solchen E-Mails, die ich nenne, da sind wir normalerweise bei normalen Newsletter-Öffnungsraten von 30-50%. In dem Rahmen sind gute Newsletter quasi angesiedelt. Und wenn wir uns um Willkommenssequenzen oder um normale Marketing-Automationen kümmern, da geht es eher so bei Öffnungsraten von 60-80%. Und jetzt, damit man das in Relation setzen kann, bei Zalandos und Limangos und so weiter, da geht es eher bei den Öffnungsraten. Also wenn die einen zweistelligen Bereich sind, dann sind sie schon sehr glücklich, ne? Bei Öffnungsraten. Und das ist halt so der Unterschied, den wir einfach an der Stelle haben. Wir wollen halt sehr viel Impact machen und vor allen Dingen auch sehr viel Vertrauen aufbauen mit E-Mail-Marketing.
Ja, eine Freundin hat mir gerade geschrieben, die hat auch eine E-Mail-Liste und so weiter und hat mir gesagt, Timo, irgendwie meine Öffnungsraten sind nicht so gut und so weiter. Und dann habe ich sie gefragt, wie sind die? Und sie so, ja, bei 60%. Ich so, wow, 60%, das ist richtig gut. Also
super, ja.
Wir haben auch gute Öffnungsraten, aber man kann eigentlich sagen, alles, was über 30% ist, ja, ist im E-Mail-Marketing schon richtig gut. Definitiv. Und was wir auch immer wieder machen tatsächlich, wir schmeißen Leute aus der Liste tatsächlich raus. Also Sascha hat letztens zum Beispiel auch eine Mail geschrieben, da haben wir wir haben richtig viel positives Feedback bekommen und von einem Hater haben wir Feedback bekommen. Und dann und der hat geschrieben, echt mieser Newsletter, du solltest lieber auf Perfektion setzen, als solche halbfertigen Dinge zu verbreiten. Send from my iPhone. Und dann hat Sascha daraus eine Mail gemacht und hat den Screenshot genommen und hat daraus einen Newsletter geschrieben und hat halt so ein bisschen darüber gesprochen, wer eigentlich so hatet, warum die das machen und dass es eigentlich zwei Lager gibt. Und er hat auch gesagt, cool, ey, wenn du dich hier unwohl fühlst, ey, du unter jeder Mail kannst du dich austragen. Trag dich bitte aus, weil wir wollen hier nur Leute drin haben, die halt den Mehrwert bekommen wollen. Und die Nachricht von dem Hater, die kam aus auf die Antwort, dass wir ein kostenloses Ticket, also für einen Kongress raushauen. So, also wir geben einen Kongressticket, wo 6 Stunden Content ist mit verschiedenen Experten, die man auch live fragen kann und so weiter raus, kostenlos, wo andere irgendwie hunderte Euro ausgeben. Und er sagt, naja, die Website, die hätte ein bisschen besser sein können. Und da merkt man halt so, auch wenn Hate kommt, wir freuen uns dann immer, weil wir merken, okay, wir werden gehört. So, viele haben ja Angst vor Hate, aber wir freuen uns auch immer mal, wenn einer sagt, oh, das finde ich hier nicht so gut.
Ja, kann ich gut verstehen. Also Hate ist quasi im E-Mail-Marketing eher selten. Wenn du bei YouTube bist oder so, dann kriegst du ja schon ein bisschen mehr Hate theoretisch ab, ne? Und das ist vor allen Dingen viel privater, das den Hate. Also wenn man jemand sagt, euer Newsletter ist scheiße, ja gut, das ist dann einer von, aber das kriegen ja auch die anderen im Zweifel nicht mit. Bei den sozialen Medien ist das manchmal so, dass das irgendwie ein bisschen, dass das öffentlicher ist und dann spinnt sich, oder dann kommen auch viele Leute dazu eventuell, oder ein paar Leute, die dann irgendwie gegenseitig sich so anstacheln, sage ich mal. Ne?
Ja,
also ich glaube, das ist auch eine sehr clevere Strategie, seine E-Mail-Liste generell immer mal wieder zu verkleinern. Es geht auch generell, wir hatten ja gerade auch im Vorgespräch auch schon mal gesagt, es geht eigentlich nicht um die Größe der Liste im Totalen. Also ich kenne Startups, mit denen ich zusammenarbeite, die haben knapp 1 Million Leute in der Liste und das ist zwar cool, aber die haben trotzdem die Öffnungsraten nicht so, wie wir sie gerade skizziert haben, sondern eher so auch im 10%-Bereich. Und das ist dann wiederum, wenn du nur die Hälfte der Liste hast, aber dafür eine doppelt oder dreifach so große Öffnungsrate, dann ist es eigentlich viel geiler, wenn du es besser machst, ne? Und dadurch hast du ja auch ein besseres Gefühl, dadurch wirst du besser angezeigt in den Google-Mails und Yahoos dieser Welt. Und also es gibt schon Gründe, warum man seine Liste häufiger mal reinigen sollte.
Ja, ja. Wir haben letztens, glaube ich, auch an alle, die so und so viele Mails nicht geöffnet haben, haben wir einfach eine Mail geschrieben mit dem Betreff, wir löschen dich. Und haben darauf ganz viel Feedback bekommen. Sowohl für Leute, die sagen, nee, sorry, ich will hier schon drin bleiben. Und dann aber auch welche sagen, ja, dann lösch mich doch, ist auch okay. Weil wir wollen ja nur Leute, wie du gesagt hast, ist unser Wohnzimmer oder ich glaube, unser Zuhause, hast du vorhin gesagt.
Ja, genau.
Wir wollen da halt Leute, die auch gern sind. Wir wollen ja irgendwie niemanden zuspammen. Aber die meisten Leute, die sind wahrscheinlich in 10.000 Newsletter und tragen sich da nie aus. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wo ich drin bin. Und ich bin in verschiedenen Newslettern, aber es gibt wenige, die ich wirklich richtig, richtig, richtig intensiv lese. Aber die lese ich dann auch nicht fast jedes Mal so, ne?
Ja, siehst du, ich bin gefühlt in allen drin, weil ich, gut, aber ich muss ja auch immer gucken, was die anderen so machen und was auch viele Kunden machen und so. Und dann bin ich irgendwie, habe ich mich überall gefühlt angemeldet.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das die Strategie ist, die wir wollen nicht die Leute, die sich überall anmelden als Abonnenten haben. Wir wollen die Leute haben, die sich sehr genau überlegen. Also wir nennen das ja auch, E-Mail-Marketing ist ja immer permission-based. Ne? Wir wollen die Erlaubnis haben, dass wir unseren Abonnenten eine E-Mail senden dürfen. Und wenn wir das gut machen und wenn wir eine echte, richtig wahre Erlaubnis haben, also nicht die Leute, die irgendwie so die Freebie-Grabber sind, ne? Die einfach nur sich irgendwie ein Freebie holen wollen, sondern die Leute, die wirklich hochgradig an dem Thema interessiert sind. Wenn wir die erreichen, dann ist das viel genialer, als wenn wir jetzt einfach nur gefühlt alle erreichen und alle Leute in der Liste haben. Also es gibt
Ja.
ja dieses Beispiel von Tim Ferriss, die 1.000 echten Fans zu erreichen. Also ne, wenn wir 1.000 richtig echte Fans, das sind nicht Facebook-Fans, sondern richtig echte Fans, die alles kaufen, was wir haben, die überall mitgehen, die unsere Community bilden, dann haben wir nie wieder ein Problem mit unserem Business, weil wir bei 1.000 echten Fans immer genug Leute haben, die uns supporten, die uns unterstützen und so weiter. Die auch Multiplikatoren sind von uns. Und darum geht es eher im E-Mail-Marketing, dass wir halt wirklich richtig coole Leute in der Liste haben.
Ja, 1000 True Fans. Ja, ich glaube,
Ja,
dass,
genau.
wenn man die hat, dann ist es wirklich so, dann hast du halt eine Community, der du halt Mehrwert geben kannst und gleichzeitig kannst du natürlich davon leben und darüber lass uns auch mal sprechen, weil E-Mail ist letztendlich ja auch ein Medium, um tatsächlich Kunden zu gewinnen, um Verkäufe zu erzielen. Wie geht man das am besten an? Also einmal vielleicht, wie bekommt man Leute in den Newsletter? Ich bin jetzt vielleicht für irgendein Thema Experte und will jetzt mir ein Newsletter aufbauen, bin bei null. Und wie sorge ich dann dafür, dass die Leute in den Newsletter natürlich drin bleiben, die Mails lesen und dann aber auch irgendwann vielleicht meine Produkte kaufen, weil sie sagen, Mensch, das ist ja hier richtig viel Mehrwert, was ich bekomme. Und da bekomme ich jetzt noch mehr. Ich bin dabei.
Ja, es gibt immer für dieses Thema, also fangen wir mal mit dem Thema an, wie kriege ich Leute erstmal rein? Es gibt immer zwei Ansätze, die verschiedene Unternehmen oder verschiedene Leute im Online-Business fahren. Die eine Sache ist halt quasi zu sagen, melde dich für mein Newsletter an. Ganz klassisch, melde dich für ein Newsletter an und krieg jede Woche diese und diese Tipps und so weiter. Und das ist etwas, was viele Anfänger auch machen. Also, dass sie erstmal sagen, hier gibt es ein Newsletter und melde dich dafür an. Das ist eine Strategie, die ich meinen Kunden eher abrate
Ich
oder
wollte
als
gerade sagen.
wo ich eher sage, lass das mal bitte bleiben, weil generell interessiert dich natürlich niemand erstmal für Newsletter von dir, außer du bist irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal Justin Timberlake. Dann sagst du dir auch, Justin Timberlake Newsletter, den will ich haben. Oder beispielsweise aktuelles Beispiel, Joko Winterscheidt und Paul Ribke, die haben jetzt einen Podcast, Alle Wege führen nach Ruhm. Und die haben zum Beispiel einen Roommate-Newsletter. Und da geben die immer die neuen Tipps rein, die dann auch im Podcast drin sind. Das ist eine gut durchdachte Strategie und die haben so einen Star-Status, dass sie sowas machen können. Aber der normale Online-Business-Anfänger oder E-Mail-Marketing-Anfänger sollte sich eher darauf konzentrieren, auf diese andere Strategie. Und die andere Strategie ist, dass wir die Leute bei ihrem Problem abholen und dass wir sie dann in die E-Mail-Liste reinbringen mit einer Lösung, mit einer Teillösung für ihr Problem. Das heißt, was wir immer so häufig sehen, ist dieses Thema Freebie. Lead-Magneten nennen das einige Leute, dass wir den Leuten ein Geschenk machen, wenn sie bei uns in unsere Liste reinkommen. Und das muss halt immer hochgradig zum Problem der Zielgruppe passen. Vielleicht kurz zu diesem Thema, dass gerade die Experten, die denken oft, das Problem der Zielgruppe ist A, aber in Wirklichkeit ist es B. Weil es gibt einmal das wahrgenommene Problem der Zielgruppe und das tatsächliche Problem der Zielgruppe. Und wir Experten kennen ja häufig die Situation und so weiter. Nehmen wir mal an, irgendjemand hat Schlafstörungen. Dann ist das wahrgenommene Problem, derjenige hat Schlafstörungen, er möchte jetzt irgendwie eine Checkliste haben zum Thema wie oder eine 5-Schritte-Anleitung, wie kann ich besser schlafen in der Nacht? Die Experten, die so Schlafstörungen vermitteln, Psychologen und so weiter, wenn die jetzt darüber nachdenken würden, würden die ja sagen, ja, vielleicht hat er ein Trauma in der Kindheit gehabt oder vielleicht hat er irgendwas anderes gehabt. Und dann gehen die oft auf dieses tatsächliche Problem. Also du hast ein Trauma in der Kindheit gehabt, so löst du dein Trauma. Und dann sagen die Leute, die Schlafstörungen haben, hey, ich habe kein Trauma, ich will mehr schlafen. Und deshalb brauchen wir immer das wahrgenommene Problem der Zielgruppe. Das heißt, das ist so ein ganz großer Unterschied, wo viele Experten sich oft falsch positionieren. Und Vielleicht noch eine Sache dazu, wie sollte so ein Freebie aufgebaut sein? Früher gab es immer diese 100 Seiten E-Books, die kennst du wahrscheinlich auch noch, oder? Mhm,
ja.
Und heutzutage ist es eher so, dass ein Freebie so, ich nenne das immer kompakt und kurz, beziehungsweise kompakt und konkret. Kompakt bedeutet, dass es das reicht, wenn es 3-4 Seiten lang ist. Also wenn einfach nur die wichtigsten Sachen drinstehen. Wenn da irgendwie drinsteht, du hast Schlafstörungen, dann hast du je die 5 Schritte und dann sind da vielleicht noch ein paar Erläuterungen drin. Und den Rest kriegst du dann in der E-Mail-Liste, dass du nochmal ein Video zusätzlich bekommst und so weiter. Das ist eher kompakt, als wenn man jetzt ein 100-Seiten-E-Book macht. Weil wenn ich jetzt ein Problem habe mit Schlafstörungen, will ich mir nicht 100 Seiten durchlesen, damit ich weiß, wie ich jetzt dieses Problem andersweise gelöst bekomme. Und die andere Sache ist, dass wir es konkret machen, halt immer auf der Basis von einem Problem und hin zu einer Lösung.
Mhm, Finde ich gut, dass du es nochmal angesprochen hast, dass es kompakt sein soll, weil viele machen wirklich den Fehler und hauen da dann irgendwie ganze E-Books raus oder so. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist heutzutage ja so gering, dass die Leute gar nicht mehr viel Zeit haben, um das zu lesen. Und da eher, ich sag mal, den Quick-Win rauszuhauen, wo man schnell versteht, okay, darum geht's. Und dann in einer nachfolgenden E-Mail-Sequenz vielleicht auf jeden dieser Punkte mal ein bisschen detaillierter reingehen, aber halt immer Stück für Stück, so heute sagt man auch snackable Content, also so quasi immer so einen kleinen Snack rauszuhauen, wo man denkt, ah, das ist ja interessant und dann findest du es interessant, bleibst drin und beim nächsten Mal kriegst du einen anderen Snack und probierst da auch, ah, das war auch interessant und dann bleibst du drin und wirst quasi zu deiner Lösung Stück für Stück geführt und nicht so die komplette Content-Ladung auf einmal, ne?
Ja, ich glaube, das ist halt, also ich kenne erfolgreiche Online-Marketing-Berater, die auch, also ich darf jetzt nicht den Namen nennen, weil ich möchte den nicht bloßstellen, aber die haben irgendwie, hier kriegst du bei mir 11 E-Books, 15 Checklisten und noch dies, das dazu. Und das mag seine Strategie sein, aber fürs E-Mail-Marketing ist es viel cleverer, wenn man kleine Sachen einzeln vergibt. Und dann weißt du auch nämlich, was ist das Problem, wenn du nämlich auf einmal so eine LinkedIn-Checkliste hast, eine Pinterest-Checkliste, Facebook-Ads, keine Ahnung, nochmal Leitfaden und so weiter und du vergibst alles gleichzeitig, dann hast du das, halt das große Problem, dass du gar nicht weißt, was ist denn jetzt das Problem der Zielgruppe, was wollen die denn jetzt gerade haben? Natürlich kann man das dann innerhalb der E-Mail-Liste nochmal tracken und gucken, was die Leute runterladen. Aber viel cooler ist es einfach, wenn man die Leute konkret, wenn man ein kleines Ding nimmt, eine kleine Checkliste, ein kleiner Leitfaden, eine kleine Anleitung, wie auch immer, vielleicht auch ein kleines Video oder wir hatten ja gerade auch drüber gesprochen, vielleicht ein kleines Hörbuch oder irgendetwas, ein Audioguide, wie auch immer, und das den Leuten zur Verfügung stellst und dann guckst, dass du sie von diesem Problem hin Stück für Stück so ein bisschen zur Lösung bringst.
Mhm. Das heißt, ich packe das dann auf meiner Seite und Leute können sich eintragen. Kümmerst du dich auch um das Thema, wie kommen denn überhaupt Leute auf die Seite? Weil das ist ja, also wenn ich jetzt mit E-Mail-Marketing anfange, aber ich habe noch gar keinen Traffic, passiert da ja auch nicht viel, ne?
Ja, kannst du vergessen, brauchst du kein E-Mail-Marketing, ne? Nee, kleiner Spaß. Also klar, solche Sachen sind natürlich auch, ne? Wie kriegt man die Leute schlussendlich von seiner Reichweite, die man vielleicht bei Facebook hat? Oder kriegt man die Leute beispielsweise, wenn man bei Pinterest total aktiv ist, wie kriegt man dann die auf die Seite? Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Und wenn wir jetzt das Traffic-Ding komplett ausblenden würden im E-Mail-Marketing, dann hätten wir natürlich ein Problem, weil das beste Freebie bringt nichts, wenn niemand sich diese Webseite anschaut und sich runterlädt, ne? Mhm. Und was wir dann immer machen, wir unterscheiden immer, wie viel Reichweite hat denn jemand selbst? Also beispielsweise, weil er irgendwie eine Facebook-Gruppe hat, beispielsweise, weil er irgendwie bei Instagram, keine Ahnung, seine 2.000, 3.000, 4.000 Follower hat. Oder weil er irgendwie einen Podcast hat zum Beispiel. Auch da gibt es Möglichkeiten, die Leute vom Podcast hin in die E-Mail-Liste zu bringen. Das ist gar nicht so schwierig, wie man sich das normalerweise so vorstellt. Aber man muss halt gucken, hat man die eigene Reichweite und wenn man diese eigene Reichweite nicht hat, dann ist es auch kein Problem. Dann kann man beispielsweise auch zum Beispiel bei anderen Menschen im Podcast auftreten. Man kann Gastartikel schreiben. Also man muss dann halt einfach mehr dafür sorgen, dass man halt quasi von anderen Menschen auch die Reichweite mitnutzt und sein Netzwerk quasi aufbaut und dafür sorgt, dass man woanders quasi gehört wird bei Menschen, die halt die Reichweite oder den Traffic dann haben.
Ja, so wie ich dich zum Beispiel jetzt einfach hier in den Podcast eingeladen habe, weil ich weiß, du bist Experte für das Thema, so laden uns dann auch wieder andere ein und dann kann man zum Schluss zum Beispiel sagen, hey, und wenn du mehr wissen willst oder wissen willst nochmal konkret die Schritte, die wir hier besprochen haben, dann kriegst du nochmal eine Checkliste, ne?
Genau, wir machen das am Ende auch so, dass ihr es genau mal sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Genau, nee, aber das ist halt genau die Idee dahinter. Also die Idee ist, und das Gute ist ja, ich meine, das weißt du ja auch, man wird auf der einen Seite eingeladen, aber wenn man irgendwo in einen Podcast rein möchte oder irgendwo einen Gastartikel schreiben möchte, ich habe beispielsweise, sind wir mal mit einem früheren Startup, sind wir in der Wirtschaftswoche erwähnt worden, haben einen ganzseitigen Artikel bekommen in der Wirtschaftswoche und das ist halt deshalb gewesen, weil ich und mein Geschäftspartner damals aktiv darauf ausgewiesen sind, in Zeitschriften zu kommen. Oder beispielsweise war ich bei deutschestartups.de und habe da einen Gastartikel für die geschrieben. So habe ich halt relativ viel Reputation im Startup-Bereich für E-Mail-Marketing gewonnen und habe halt ganz viele Kunden halt auch in diesem Bereich. Und dann bringst du die Leute dazu, wenn sie in dieser Situation sind, dass sie beispielsweise den Gastartikel lesen, dass sie dann halt über die Autorenbox auf die Seite kommen. Und dort kannst du dann dementsprechend ja dein Freebie darstellen, also dein Geschenk darstellen, was du den Leuten geben möchtest.
Mhm. Letztendlich gibt es dann ja drei Möglichkeiten, die Leute auf die Seite zu bekommen. Einmal natürlich organisch, wie du gesagt hast, man hat schon einen Podcast, Instagram, Facebook-Kanal mit Leuten und sagt einfach hier, check das mal aus. Oder man lässt sich einladen und schaut, wer hat denn eine ähnliche Zielgruppe, also schaut nach Zielgruppenbesitzpartnern und okay, wie kann ich denen Mehrwert stiften, damit die mich auch einladen, weil die machen das ja nicht einfach so. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit natürlich, also wieder Pay-to-Play, du bezahlst Reichweite, da muss man aber aufpassen, wenn man am Anfang ist, da kann man aber sehr viel Geld verbrennen, ohne dass man da direkt Ergebnisse hat. Ja.
Ich glaube, das Interessanteste ist, gerade bei diesem Thema bezahlen, Facebook-Anzeigen schalten oder Google-Ads schalten und so weiter. Ich glaube, das Entscheidende ist, ich würde immer erst organisch Dinge testen, weil das Wichtigste ist generell im Marketing heutzutage, dass wir begeistern mit unseren Sachen. Und wenn man total langweilig ist mit seinem Content und total nur die Scheiße blubbert und irgendwie überhaupt nichts zu sagen hat schlussendlich am Ende des Tages, dann wird sich auch niemand für dich interessieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass du quasi organisch das Ganze einmal testest und organisch ein Gefühl für diese Community und auch für deine Zielgruppe gewinnst und dann halt erst losgehst und das Ganze. Ich weiß, dass viele Leute werden das jetzt genau anders sehen und werden sagen, nee, du kannst mit Ads loslegen und so weiter und da. Aber ich glaube, dass es halt einfach Geld verbrennen ist, wenn du halt nicht authentisch und auch mit spannendem Content für deine Zielgruppe rüberkommst.
Ja, definitiv. Also, dann waren wir jetzt bei dem Thema, wie findet man eigentlich Leute? Wie ist es denn so, die haben sich jetzt eingetragen, wie sorge ich dafür, dass sie jetzt auch dranbleiben und die E-Mails lesen? Du hast da ja auch die Heldenformel was kann ich da tun? Ja.
Also die erste Sache ist, die erste Zeit ist entscheidend. Umso länger jemand in der E-Mail-Liste drin bleibt, umso weniger affin ist er zu kaufen. Das gilt nicht für jedes Geschäftsmodell. Das, gerade wenn man eine Community aufbaut, kann das auch nochmal anders sein. Aber also nehmen wir mal an, keine Ahnung, du bist eine Hebamme und gibt es männliche Formen von Hebamme, überlege ich gerade. Also nehmen wir an, du willst jemanden bei Geburtshilfe und so weiter in diese Richtung, dann hast du ja nur einen ganz kurzen Zeitslot, Zeit, um jemanden zu überzeugen. Also das heißt, wenn jemand ein konkretes Problem hat und wenn wir dieses problemorientierte E-Mail-Listenaufbau machen, dann müssen wir relativ schnell den Leuten auch eine Lösung präsentieren. Das heißt, wir können dann nicht einfach die Leute ein Newsletter lassen, sondern normalerweise machen wir es dann so, dass wir mit E-Mail-Marketing-Automationen, nennt sich das, beziehungsweise nennen wir es einfach mal Willkommenssequenzen, dass wir die Leute dann dazu abholen. Und ich habe immer so ein Beispiel aus meiner Jugend. Früher war ich mal... hattest du so eine richtige Sportart als Jugendlicher, die du gemacht hast, oder?
Ja.
Was hast du gemacht?
Willst du das erzählen? Also, ja, Hockey vor allem. Also, ich habe eigentlich tausende Sportarten gemacht, aber Hockey ist so das, was ich immer noch heute auch noch mache.
Spannend. Ich war eher immer so jemand, ich habe auch immer freizeitmäßig total viel gemacht, weil mal Inlineskaten und so, aber so richtig im Verein war ich nicht. Und dann haben meine Eltern irgendwann mal zu viel bekommen. Ich glaube, die haben irgendwo einen Artikel gelesen in der Eltern oder sowas und dann stand drin, die Kinder müssen in den Verein rein. Und dann sind meine Eltern zu mir gekommen und haben gesagt, Alex, du musst du musst dir, du gehst jetzt hier, wir hatten so einen Verein, wo irgendwie so ein, wo alles drin war, und dann musste ich mich, habe ich mich für eins entschieden, und dann wollte ich einen Kampfsport machen, und dann meine Eltern haben gesagt, Karate darfst du nicht, dann machst du Judo. Mhm. Und dann bin ich zum Judo hingegangen, war dann total hype, war total interessiert, erste Training war total genial, und ich habe dann so, ne, so wie man das so kennt, Bodenrandori und Leute über die Schulter geworfen oder über die Hüfte, richtig coole Sachen gemacht. Und dann war es so, also ich war total interessiert, meine Eltern haben dann auch so einen Judo-Anzug gekauft, und dann ist 2-3 Mal ausgefallen, weil irgendwie Herbstferien waren, dann war der Trainer irgendwie krank, und dann das 4. Mal gab es irgendwie so einen Wettkampf, wo die Leute dann auch einen neuen Gurt bekommen haben und so, also die nächste Farbe und so weiter. Und das war so spannend, so unspannend für mich, dass ich nach dem 4. Mal, also nach dem faktisch 4. Mal, weil es ist ja 3-mal ausgefallen, dann nochmal, gesagt habe, nee, ich habe doch keinen Bock. Und meine Eltern sind dann auf dem Judo-Anzug sitzen geblieben. Was ich damit sagen möchte ist, im E-Mail-Marketing, die Leute sind hochgradig interessiert an dem Problem, hochgradig interessiert an der Lösung, wenn sie in die E-Mail-Liste reinkommen. Und wir müssen sie dann ganz schnell auch weiterbringen in ihren Erkenntnissen. Das heißt, eine Willkommensequenz, wo wir beispielsweise nochmal weitere Hinweise geben, wo wir ihnen erklären, warum es jetzt wichtig ist zu handeln, wo wir denen vielleicht nochmal ein Video präsentieren, wo kleine Tipps, so snackable Content, wie du es gerade gesagt hast, ist total entscheidend, damit wir erstmal da das Vertrauen aufbauen und gleichzeitig auch nochmal die Leute halt von dem Interesse her, dass wir das Interesse nochmal größer bekommen, als es vielleicht sogar zum Anfang war. Und wenn wir keine Willkommensequenz haben und sofort die Leute kommen in den Newsletter rein, und im Newsletter A sprechen wir dann gerade über das Thema, warum ich Hater gerade doof finde oder, ne, also dieses, den typischen Newsletter, den wir so senden, das interessiert total unsere Community, aber derjenige, der gerade am Anfang ist, gerade frisch drin ist in der Liste, der sagt vielleicht, okay, Hater, was ist hier los? Irgendwie verstehe ich null. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Leute richtig abholen in der ersten Minute.
Mega, mega guter Tipp. Wir haben auch tatsächlich so eine Willkommenssequenz, ich glaube aus 5, 6, 7 Mails.
Super.
Wo wir auch quasi unser 5-Schritte-Modell vorstellen. Es gibt nämlich im Business letztendlich immer so 5 Stufen für ein erfolgreiches Business, was man auch größer machen will, also wo man auch wachsen will. Und diese Stufen stellen wir dann vor und dann quasi in der ersten Mail einmal das gesamte Modell so kurz und dann nochmal in jeder Mail eine kurze snackable Story, wo man mit einem Aha-Erlebnis rausgeht, ach, das ist die Stufe. Und allein dann, wenn du diese Stufen verstanden hast, kannst du dir im Business immer fragen, was ist der nächste logische Schritt? Das heißt, wenn ihr das mal auschecken wollt, geht auch einfach mal auf unsere Seite. Heißt genauso wie unser Podcast checkt das mal aus. Und cool. Dann seht ihr mal unsere Willkommensequenz. Und natürlich seht ihr wahrscheinlich auch nachher noch eine Willkommenssequenz von dir. Die müsst ihr auch auschecken. Aber ich glaube, das ist auch ein Tipp am Anfang, dass man sich auch einfach mal andere Newsletter anschaut, ne?
Definitiv. Also einfach mal reinschauen. Und also das kann auch ganz unterschiedlich sein, ne? Also ich habe da ganz unterschiedliche, manche Startups, die ich betreue, machen das auf die Art, dass sie sehr viel Informationen reinpacken. Manche machen mehr dieses Thema Emotion, wobei Emotion immer eine große Rolle spielt, weil beim Vertrauensaufbau geht es halt auch oft darum, dass wir quasi das Herz ansprechen, nicht nur den Verstand, ne? Ja. Ich habe da zum Beispiel, also wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plaudere, ich habe da zum Beispiel eine Kundin, die Daniela Keller, die ist im Bereich Statistikberatung, speziell für Bachelor-, Masterarbeit, also Leute, die gerade in ihrer Abschlussarbeit sind, egal ob Promotion, Bachelor-, Masterarbeit. Und sie macht das so, dass sie in ihrer Willkommenssequenz konkret eine Situation erzählt, eine Kundinnengeschichte, wo die Kundin, Anna heißt sie, wo sie selbst das Problem hatte, dass sie bis zur Abschlussarbeit, bis zur Bachelorarbeit keinen Plan von Statistik hatte und auf einmal vor SPSS steht und keinen Plan mehr hat und so. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die man erzählen kann in einem wissenschaftlichen Kontext. Und ist total spannend, weil die Leute, wenn man dann so eine geniale Geschichte erzählt, also Storytelling spielt da eine ganz große Rolle, die Leute antworten immer Daniela auf diese E-Mails und sagen mal, hey, die Anna, das ist genauso wie bei mir. Krass, wie gut du das getroffen hast. Interessant, wie gleich das alles so ist, ne, bei uns allen, so die Erfahrung. Ja. Und das ist schon immer spannend, wenn man das so sieht. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der heißt zumfachwirt.de, der Jasper Quast, da geht es darum, dass die Leute sich weiterbilden lassen ich weiß nicht, kennst du sowas wie Wirtschaftsfachwirt? Das ist zwischen Ausbildung und Bachelor, also zwischen Ausbildung und Studium, ist das quasi so eine Zwischenebene, die man bei der IHK sich abschließen kann. Und er ist der erste deutsche Online-Unternehmer, der sich quasi zertifiziert hat und steht in Konkurrenz mit ILS und SGD, aber macht das auf einer ganz Online-Art. Also hat so einen Online-Kurs und sehr cool gemacht, das Ganze. Ist super erfolgreich damit. Und mit dem haben wir auch eine Sequenz gebaut, wodurch die Leute halt am Anfang einen Check bekommen. Was will ich überhaupt in der Weiterbildung? Also was, ne, wie könnte der nächste Karriereschritt für mich ausschauen? Und da holen wir die Leute quasi bei ihrem konkreten Problem ab, dass sie vielleicht gerade in dem Job ein bisschen gelangweilt sind, dass sie mehr Verantwortung übernehmen wollen, dass sie mehr Geld verdienen wollen. Und dann in der E-Mail-Sequenz bringen wir sie dann dazu, dass sie unter anderem sich entscheiden können, möchte ich eine Weiterbildung machen, also möchte ich einen Wirtschaftsfachwirt machen? Und dann die nächste Frage am Ende natürlich auch zum Verkaufen. Möchte ich den Wirtschaftsfachwirt dann auch mit dem Jasper machen und halt nicht mit der ILS oder SGD?
Ja, dann kommt quasi irgendwann die, ja, und jetzt kannst du natürlich zu denen gehen, aber da musst du anreisen und sonst was und hier machst du es online und hier habe ich ganz viele Kundenstimmen, die schon sagen, dass es gut ist und so weiter. Genau. Und dann kann er in der letzten Mail zum Beispiel auch mal seine Dienstleistung zum Beispiel ansprechen mit einem Link und dann ein paar werden wahrscheinlich draufklicken und das kaufen, ne?
Genau, so ist es, ne? Und dann gibt man dann vielleicht noch einen kleinen Rabatt dazu, dass die Leute halt wirklich hochgradig interessiert sind, vielleicht auch nur für ein paar Tage, damit, ne, dass man auch die Leute, weil das ist ja auch das Entscheidende, wenn man dann jemand in der, also man, der Jasper zum Beispiel möchte nur Leute beim Wirtschaftsfachwirt haben, die es auch durchziehen, ne? Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn da irgendjemand eine Weiterbildung kauft und es nicht durchzieht. Das ist ja immer das Schlimmste für uns, ne? Wenn wir Online-Kurse verkaufen, dann sind da so viele Karteileichen drin. Das ist ja das. Also das finde ich immer so am schlimmsten, wenn dann irgendjemand, ich nehme das immer persönlich, wenn jemand meine Kurse nicht durcharbeitet, gefühlt. Ja. Ja, genau. Und das ist halt so etwas, wenn wir dann am Ende verkaufen und vorher den Leuten auch geholfen haben, ne, was ist der richtige Weg und viel warum erklärt haben, können wir am Ende natürlich auch erklären, wie sie das umsetzen, nämlich indem sie eventuell unser Produkt kaufen oder halt auch nicht. Ne? Genau, ich habe dafür so eine eigene Formel entwickelt, die nennt sich die Heldenformel.
Hau raus.
Ich hau raus. Sorry, ich quatsch gerade viel, aber du merkst, ich bin da sehr leidenschaftlich bei diesem Thema. Und bei der Heldenformel?
Ich finde das super, dass du viel quatschst. Wir sind ja auch im Podcast, da darf man viel quatschen.
Stimmt, ich vergesse das. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt diese. Also du kennst es, aber deine Zuhörer eventuell nicht, die AIDA-Formel. Die AIDA-Formel ist die älteste Verkaufsformel der Welt. Also die gibt es seit 1899, glaube ich, wird von Elmer Lewis erfunden, sagt man zumindest. So ganz genau weiß man das heutzutage nicht mehr. Früher gab es ja kein Internet, wo man das alles dokumentieren konnte und wo alle Nachrichten so wahr waren und so, ne? Aber genau, Elmer Lewis soll das gewesen sein. Und diese Verkaufsformel ist bis heute gültig, also 121 Jahre ist diese Verkaufsformel jetzt gültig und die funktioniert. Warum funktioniert sie? Weil sie generell ist. Also die ist auf jede Werbung im Fernsehen, auf jede Plakatwerbung, auf jede Online-Werbung ist sie anwendbar in der Regel. Und die nennt sich AIDA, weil das halt die Anfangsbuchstaben sind von den verschiedenen Schritten, die Leute durchlaufen müssen, damit sie eine Entscheidung treffen. A steht für Attention, für Aufmerksamkeit, I für Interesse, D für Desire, also der Wunsch, das Verlangen und A am Ende nochmal die Action. Das heißt, wir wollen am Anfang, dass die Leute aufmerksam auf uns werden. Das ist zum Beispiel etwas, wenn wir ganz oben auf unsere Landingpage schreiben, hey, lerne jetzt, wie du deine Bachelorarbeit, wie du den Statistikpart deiner Bachelorarbeit in 0, nichts verstehst und umsetzt, ne? Quasi morgen fertig hast. Das wäre sowas, wo man Aufmerksamkeit erzeugt. Das Ding ist, Aufmerksamkeit alleine funktioniert halt nicht. Und deshalb muss man immer dieses Interesse mit reinbringen. Und beim Interesse geht es dann konkret darum, was kriegt man da? Also wie sieht das Ganze aus? Ne? Verstehe ich die Zielgruppe? Also dass man halt zum Beispiel sagt, du stehst gerade an der Stelle, dass du fast am Verzweifeln bist und überlegst, ob du jetzt ganz am Ende nochmal abbrichst und eine Ausbildung einfach machst während der Bachelorarbeit, also ne, gar nicht beendest. Du überlegst, ob du vielleicht einen Ghostwriter holst, weil du keinen Plan hast von dem Ganzen. Du überlegst, ob du einfach irgendwie, keine Ahnung, ob du einfach die Zahlen irgendwie reinschreibst und ob du abbrichst und vielleicht in einem halben Jahr das Ganze noch machst. Ne, also, dass man quasi die Leute bei dem Interesse da abholt, wo sie gerade stehen. Und dass man denen auch sagt, pass mal auf, ich verstehe, was du gerade durchmachst. Das ist so entscheidend bei dem Thema Interesse. Und das Desire, beim Desire, beim Verlangen geht es halt darum, dass man sagt, pass mal auf, würdest du nicht eigentlich gerne diese Bachelorarbeit jetzt hinter dich bekommen? Würdest du nicht eigentlich jetzt gerne fertig sein, das Ding verstehen und einfach nur durchrocken, sodass du in 2, 3 Wochen abgeben kannst? Das heißt, da halt nochmal konkret hingehen und sagen, was wäre denn dein Wunsch von dem Ganzen? Wie würde sich das anfühlen? Und am Ende ist es immer ganz wichtig, und das vergessen die meisten Menschen, eine Handlungsaufforderung zu sagen, okay, du weißt jetzt, was du nicht möchtest, nämlich die Bachelorarbeit abbrechen. Du weißt, was du möchtest. Du weißt, also zum Beispiel, du möchtest jetzt die Bachelorarbeit fertig machen, das Ding durchziehen. Und dafür musst du nur eine einzige Sache tun. Du klickst jetzt hier auf den Link und kaufst beispielsweise mein Probeding für 49 Euro im Monat, oder du guckst mal rein in mein Erstgespräch, in meine Planungssession, wie auch immer man das Ganze nennt. Ne?
Ja, der Call to Action letztendlich. Ne? Also das, genau. Ist ja auch die vierte Ebene der Action-Part.
Genau, richtig. Ja, Handlungsaufforderung, Call to Action, genau, ich nenne das immer, da gibt es ja so verschiedene Wörter dazu. Wichtig ist aber an der Stelle, das vergessen die meisten Unternehmen. Ich bin seit 2010 aus meinem Marketing-Wirtschaftswissenschaften Studium raus, und 2008 oder 2006, glaube ich, 2006 war das, da hatte ich mein allererstes Praktikum in so einem Industrieunternehmen gemacht, und die hatten 25-jähriges Jubiläum und wollten dann so ein Anschreiben machen. Und da haben die gesagt, Herr Wiethaus, Alex, kannst du mal hier kurz ein Anschreiben fertig machen, 25-jähriges Jubiläum. Und ich habe unten drunter dann schön, hey, gehen Sie jetzt bitte hierauf und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Ne? Also konkret Handlungsaufforderung, das wusste ich damals schon. Das war im Studium, ist das immer ganz stark gewesen, dass wir das als Erstes machen sollten. Und dann ging das so durch so ein Gremium an verschiedenen Leuten, die alle mitentscheiden durften, was in dem Brief drin stehen sollte. Und am Ende, als ich dann den Brief gesehen habe, wo er verschickt wurde, war diese Handlungsaufforderung rausgenommen. Hm. Und ich so, was sollen die Leute denn jetzt tun? Ja, die sollen es anrufen. Ich so, ja, das stand ja vorher da drin, aber steht da jetzt gar nicht mehr drin. Ja, die Telefonnummer steht doch unten im Footer, also unten auf dem Briefpapier steht doch die Telefonnummer. Ja, aber da steht doch nicht, rufen Sie uns jetzt an. Ja, das sind ja keine Kinder, die wissen doch, was sie zu tun haben. Ich so, ja, okay. Mhm. Und das war ziemlich mies. Also das Mailing, das war mein erstes Mailing, wo ich, wir mussten damals dann immer alles nachfassen, nachtelefonieren, weil wir einfach es nicht auf die Kette bekommen haben, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen.
Ja, niemals, 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 niemals den Call to Action vergessen, ja. Weil, also du teilweise, also es gibt ja auch dann, ich sag mal so 90er Jahre Newsletter-Marketing, da steht dann auch noch hier Klick und sonst was, kann man auch mal machen, muss man aber nicht, aber schon zumindest den konkreten Call to Action, also was ist jetzt der nächste Schritt, und da auch den auch möglichst mehrmals unterbringen, und vor allem am Schluss ist das, was wir immer machen, dass du wirklich nochmal, gerade wir nutzen auch ab und zu den PS-Bereich, dass man sagt, ja, und PS, ja, und dann kommt vielleicht nochmal irgendein witziger Spruch, und dann nochmal ganz unten als allerletztes die Handlungsaufforderung, weil es gibt ja den Primacy- und den Recency-Effekt, und die sagen, all das, was man am Anfang und am Ende mitbekommt, das ist immer das, was hängen bleibt, deswegen zum Schluss auf jeden Fall nochmal die Handlungsaufforderung machen.
Ja, ich mache das immer so, ich mache das auch, also das PS-Element ist ja total, also ist ja, wenn man das genau betrachtet, ist es so etwas, das ist ja immer noch aus der Briefebene, wo man irgendwie vergessen hat, wo man noch was sagen musste, ne? Und heutzutage ist ja das PS-Element einfach nur ein Stilelement, weil es wäre ja gar nicht notwendig, ne? Wir können das ja direkt alles reinschreiben. Und beim PS-Element mache ich es auch oft, es gibt ja viele Leute, die einfach nach unten scrollen und unten irgendwie gucken. Ne? Ja. Also die lesen sich die E-Mail gar nicht durch. Ne? Und dann mache ich es oft so, gerade bei langen E-Mails, und lange E-Mails funktionieren auch sehr gut in der Regel, auch bei meinen Kunden. Viele Leute haben da Angst vor, aber lange E-Mails funktionieren. Und was ich dann immer mache, am Anfang oben zu schreiben, hey, ich weiß, die E-Mail wird jetzt hier ein bisschen länger, und falls du jetzt keinen Bock hast oder gerade gar keine Zeit hast, dann mach einfach nur eine Sache, damit du nicht hinter etwas bereust oder dass du nicht hinter was verpasst. Scroll einfach bis ganz nach unten im PS-Element, habe ich nochmal einen Link für dich, wo du dann weitere Informationen bekommst. Genau, also dass ich dann auch nochmal den Leuten, es gibt halt einfach Leute, die wollen keine langen E-Mails lesen, und ich will aber trotzdem manchmal lange E-Mails schreiben, oder manchmal ist es notwendig, und dann bringe ich die dann einfach dazu, dass sie halt nach unten, also so ein PS-Element ist zum Beispiel sehr, sehr clever, um da auch nochmal zusätzlich den Call to Action mit reinzubringen.
Ja, und wenn wir jetzt noch auf die Heldenformel kommen, ist die so ähnlich wie die AIDA-Formel, oder
genau,
was ist bei dir anders?
Sehr gut. Die Heldenformel, also die AIDA-Formel hatte ich ja gerade schon gesagt, die ist ja allgemein. Also wenn wir jetzt sagen Aufmerksamkeit, Interesse, Desire und Attention und Action, dann kann das ja alles nichts bedeuten. Was heißt das denn konkret? Wie, ne, was schreibt man denn da rein? Das ist ja trotzdem, ne, der eine macht das so, der andere macht das so. Generell weiß man jetzt, was man zu tun hat, aber so im Detail auch nicht. Und deshalb habe ich damals die Heldenformel erstellt. Und bei der Heldenformel ist das so ein bisschen tiefer runtergebrochen. Das heißt, ich habe mir damals verschiedene Verkaufsformeln aus Amerika angeschaut. Beispielsweise gibt es da von Ray Edwards die Pastor-Formel. Es gibt von Dan Kennedy PAS und so weiter. Also gibt es ganz viele Copywriter, die sehr gute Formeln haben. Aber ich habe festgestellt, dass die im Deutschen nicht so super gut funktionieren, weil wir im Deutschen oft noch mal so ein Thema haben, so dieses zwei Schritte nach vorne, einen zurück. Die Amerikaner mögen gerne höher, schneller, weiter, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär, und zwar auf dem schnellsten Weg. Und wir Deutschen, wir sind oft skeptisch bei solchen Beispielen, und deshalb brauchen wir halt auch noch mal so ein bisschen so eine Hürde da drin und, ne, noch mal ein bisschen Hindernis und so ein paar Dinge, die man überbrücken sollte. Und deshalb habe ich die Heldenformel. Die Heldenformel funktioniert genauso wie die AIDA-Formel. Die Anfangsbuchstaben oder Helden setze ich zusammen aus den Anfangsbuchstaben. Und H steht für das Hindernis, die Hürde, dass wir erstmal den Leuten skizzieren, so wie wir es bei der AIDA-Formel eigentlich auch machen. Hey, du stehst gerade an dieser Situation. Du hast gerade das Problem, dass A, du zu wenig Zeit hast für deine Bachelorarbeit, für die Statistik. B, also, ne, das ist ähnlich wie bei AIDA, bei dem A, beziehungsweise bei dem I auch. Also Hindernis, Hürde, dass wir erstmal zeigen, wir verstehen die Zielgruppe, dass man so ein bisschen Rapport aufbaut. Beim E-Einschnitt geht es darum, dass man zeigt, was würde man, also so ein bisschen das, dass man zeigt, was würde jetzt passieren, wenn wir nicht handeln. Die Konsequenzen des Nichthandels, sagen wir so schön. Dass wir quasi sagen, stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht deine Bachelorarbeit beenden. Was würde passieren? Du würdest eventuell in einem halben Jahr erst deine Bachelorarbeit beenden. Du würdest dein Studium abbrechen und würdest deine Ausbildung anfangen und du würdest dann nie das und das Ziel erreichen. Also, dass man so zeigt, was würde eigentlich passieren, wenn man jetzt nicht durchzieht, wenn man jetzt bestimmte Dinge nicht tut. Und dann nach dem Einschnitt, also HE, kommt die L, die Lösung, dass wir denen konkret sagen, wie könnte denn, also auch so ein bisschen so den Desire, ne, wie könnte denn dann konkret ausschauen, wie dein Wunsch ist. Also du möchtest eigentlich gerne mal wieder ein Wellness-Wochenende haben. Du möchtest gerne diese Arbeit fertig haben und endlich in den Job starten. Du möchtest gerne mehr Geld verdienen und nicht mehr von dem Nebenjob Geld leben, ne? Oder von deinen Eltern irgendwie abhängig sein. Du möchtest gerne, also solche Sachen, ne? Lösung, dass wir einfach skizzieren, du möchtest dein eigenes Geld verdienen, du möchtest diese Arbeit endlich hinter dich bekommen, du möchtest endlich Akademiker sein, du möchtest endlich mit der Master, vielleicht gibt es auch einige Leute, die ja noch den Master hinten dran hängen, du möchtest endlich mit dem Masterstudium anfangen. Das ist L, die Lösung. Und dann gehen wir zu D, die Darstellung und die Demonstration. Jetzt ist nämlich das so, in der heutigen Zeit, wir brauchen immer auch Beweise, dass etwas funktioniert. Das heißt, wenn ich sage hier, ne, Bachelorarbeit mit SPSS und Statistik und so weiter, kannst du total rocken, dann würdest du mir sagen, hä, aber woher weiß ich denn, dass das wirklich funktioniert? Ne? Mhm. Und dann gehst du halt hin und machst beispielsweise, baust du an dieser Stelle die Testimonials auf, rein. Machst einen Proof, dass, also du hast es ja neulich mal bei LinkedIn gemacht, dass du gezeigt hast auch, wie ein bestimmter Post oder wie die Posts funktioniert haben und wie die von der Reichweite waren, dass wir also quasi so einen Proof mit reinbringen. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, pass mal auf, das gleiche Problem mit der Bachelorarbeit hatte ich selbst. Und genau für Leute wie Anna, habe ich ein Produkt erstellt, das ist schon in der Lösung auch zum Teil drin, habe ich ein Produkt erstellt, nämlich meine Statistikakademie. Und in der Statistikakademie lernst du das und das und das. Und beispielsweise hat das die Valerie gemacht. Die Valerie ist bei mir seit mehreren Monaten in der Statistikakademie, hat ihre Bachelorarbeit bestanden damit, hat aber gleichzeitig gesagt, weil das so viel Spaß auf einmal mit der Statistik gemacht hat, dass sie jetzt noch den Master hinterherhängt, obwohl die das nie machen wollte. Also, so, ne, dass wir einfach quasi Testimonials mit reinbringen, dass wir nochmal zeigen, wie kann das dann hinterher ausschauen? So, ja. Und dann nach dem D, nach dem Held, kommt quasi die Einladung und die Entscheidung. Und wichtig ist, wenn wir etwas verkaufen wollen in der Formel, geht es nicht darum, dass wir die Leute alle dazu bringen, also wir wollen nicht 100% Käufer haben, sondern wir wollen nur die Leute einladen, jetzt zu kaufen, die halt hochgradig Interesse dran haben. Wenn jetzt ein Teil sagt, pass, ne, ich will nicht, ich habe keinen Bock darauf, ich mache das lieber selbst, ich lerne lieber selbst SPSS oder ich ziehe es einfach so durch und mache das vielleicht ein bisschen schludriger und so weiter, vollkommen cool, aber wir haben hier eine Lösung für dich, ne? Und diese Lösung sieht so und so und so aus, also, dass wir die Leute vor die Entscheidung bringen, du kannst entweder das Ganze alleine machen und brauchst dafür vielleicht einen Monat länger oder verpasst die Deadline oder musst ein paar Nächte durcharbeiten oder du machst den einfachen Weg und lässt dich hier an der Stelle von mir helfen, nutzt den Club, nutzt meine Gespräche und wir kriegen das innerhalb von 1-2 Tagen hin und du hast dann danach eine richtig geniale Bachelorarbeit. Das ist so dieses Thema Einladung, Entscheidung.
Ist letztendlich auch das, was du vorhin als Permission-Marketing bezeichnet hast, dass man also um Erlaubnis fragt und die Leute halt einlädt, aber jetzt nicht sagt, kauf mein Ding, so, ne, also so dieses typische Marktschreier, so jetzt hier kaufen, 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 sondern man sagt,
genau.
Ey, hier, und wenn du jetzt an dem Punkt bist, dann kannst du dich jetzt für oder dagegen entscheiden.
So ist es, ne? Also es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Ich meine, die Leute entscheiden sich eh und wenn wir diese Entscheidung mitgestalten können, weil wir das halt bewusst auch kommunizieren, dann ist es eigentlich viel cleverer. Also wir wollen ja immer diese Sachen mitgestalten. Es ist nicht schlimmer, als wenn der Kunde sich ohne unsere Hilfe entscheidet für irgendetwas. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit bei dieser Entscheidung mit am Tisch sitzen. Mhm. Genau. Und am Ende kommt dann noch N, der Nutzen. Wo wir nochmal zeigen, was bekommen die Leute konkret? Also wie sieht konkret der Ablauf aus, der Prozess, ne? Wann hast du die Bachelorarbeit in der Hand? Also da unten der Nutzen ist einfach nochmal der ganze Rest, häufige Fragen mit reinbringen in die E-Mail, in die Verkaufsmail. Nochmal vielleicht ein Video zeigen, wie sieht jetzt die Kursplattform aus? So ein Sneak Preview, dass man so reingeht und zeigt, hier, so sehen die Lektionen aus und so sieht so ein Video aus und so, dass man den Leuten nochmal einen zusätzlichen Nutzen bietet, dass sie sich nochmal final dann für etwas entscheiden können.
Mega, das ist die Heldenformel. Mega, mega gut. Also und du hast ja auch zu der ganzen Heldenformel auch einen Kurs, ne, der Verkaufsmail-Kurs oder der Heldenkurs.
Verkaufsmail-Heldenkurs, genau, ja.
Der Verkaufsmail-Heldenkurs. und den packst du ja dieses Jahr auch mit ins Freiheitspaket. Deswegen finde ich es cool, dass du nochmal letztendlich die Strategie hier dargestellt hast. Auf jeder dieser Ebenen gibt es wahrscheinlich dann konkrete Fragen, sodass man das für sich erarbeiten kann. Das heißt, wenn du
jetzt. Ja, genau, das war jetzt ein bisschen oberflächlich natürlich, ne? Also im Detail kann man dann noch super tief reingehen in die Sachen, aber das würde jetzt den Podcast, glaube ich, sprengen.
Ja, genau. Wir sind nämlich jetzt hier, glaube ich, schon bald bei einer Stunde. Deswegen würde ich sagen, du hast jetzt gleich nochmal die Gelegenheit, irgendwie Abschied zu nehmen, wollte ich sagen, oder der Community was mitzugeben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dem Kurs im Freiheitspaket dabei bist. Ich glaube, für alle, die E-Mail-Marketing machen wollen und über E-Mails auch ja Verkäufe erzielen wollen, mega, mega coole Strategie. Vor allem, du hast ja auch gesagt, es ist nicht nur für E-Mail-Marketing, sondern auch generell, wenn man Webseiten texten will oder auch noch für andere Dinge, ne? Weil die Strategie ja nicht nur für E-Mails gedacht ist.
Ja, ich bin ein Trottel. Ich habe nämlich damals, als ich so über das Branding für den Kurs nachgedacht habe, habe ich das quasi Verkaufsmail-Heldenkurs genannt. Mir ist aber dann auch aufgefallen, beziehungsweise die Heldenformel lässt sich halt auch total einfach anpassen auf das Thema Verkaufsseiten und auch auf das Thema Verkaufsvideos. Also es gibt ja viele Leute, ein paar bekannte Leute, die wir auch kennen, die halt gerne über Videos das machen. Und mit dieser Heldenformel kann man auch so ein Video quasi durchtakten, ne? Dass man quasi an den richtigen Stellen das Gleiche sagt. Das heißt, die Heldenformel lässt sich nicht nur auf E-Mails anwenden, sondern halt auch auf jede andere Form von Verkäufen. Quasi, ja.
Mega, mega cool. Ja, wenn du willst, dann wollen wir jetzt wahrscheinlich nochmal wissen, wie kommt man jetzt in deine E-Mail-Liste rein und was gibt's, was hast du mitgebracht?
Ja, also weil wir ja auch dann im Freiheitspaket die Heldenformel bzw. den Verkaufsheldenkurs dabei haben, habe ich halt so ein kleines Schmankerl mitgebracht, nämlich ein Kundengewinnungsspickzettel nennt sich das. Das heißt, ein Kundengewinnungsspickzettel, wo man nochmal konkret tiefer in die Zielgruppe reingeht, weil wenn man die Heldenformel so ein bisschen durchdacht hat, dann muss man ganz viel über die Zielgruppe wissen. Und deshalb ist das so der erste Ansatz, so ein Kundengewinnungsspickzettel. Und das sind nur 2-3 Seiten. Also da seht ihr auch mal, wie so ein Freebie ausschauen kann, auch von den Grafiken und so weiter. Und den findet ihr unter emailmarketinghelden.de/obp. Also für Online-Business-Podcast einfach die Abkürzung OBP. Und da findet ihr eine Landingpage und da könnt ihr das Ganze runterladen. Und dann könnt ihr auch sehen, wie so ein Verkaufs-, beziehungsweise kein Verkauf, sondern wie quasi eine Anmeldung beim E-Mail-Marketing funktioniert und wie das Ganze dann ausschaut.
Mega, mega cool. Und ja, für alle, die noch tiefer reinsteigen wollen, die bekommen bei dir Infos und auch in deinem Kurs. Die meisten werden sich hier eh das Freiheitspaket holen.
Weil es ist auch eine sehr clevere Entscheidung. Ja.
Ist eine clevere Entscheidung. Ist einfach ein No-Brainer. Ne?
Ich glaub, also vielleicht mal ganz kurz, dieser Kurs wird normalerweise für 297 € angeboten von mir. Und was kostet das Freiheitspaket dann?
199 €. Und man bekommt noch, weiß nicht, 40 andere Kurse dazu.
Die braucht ihr gar nicht. Nein, solltet ihr auf jeden Fall holen. Also ich finde das der Wahnsinn und ich bin schon total gespannt, was da wieder alles so drin ist.
Ja, wird richtig cool. Und ja, ansonsten würde ich sagen, dir einen schönen Tag und allen da draußen, die zugehört haben, schönen Tag. Du hast es gerade gehört, selbst der Kurs von Alex allein ist schon teurer als das gesamte Freiheitspaket. Und das ist der absolute Wahnsinn, was wir dieses Jahr wieder auf die Beine gestellt haben. Für alle, die es noch nicht wissen, das Freiheitspaket ist die größte Sammlung an Online-Kursen im deutschsprachigen Raum von verschiedenen Experten zum Bereich Freiheit. Und wir haben da die Kategorien persönliche Freiheit, also Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben das Thema zeitliche Freiheit. Da haben wir zum Beispiel einen Kurs drin, wie man fokussierter arbeitet. Das Thema örtliche Freiheit. Da haben wir zum Beispiel Kurse, wo es darum geht, dass man über 80 Online-Geschäftsmöglichkeiten vorgestellt bekommt. Und wir haben das Thema finanzielle Freiheit. Da haben wir zum Beispiel auch einen Kurs zum Thema finanzielle Freiheit von Fräulein Finance. Aber auch noch viele weitere Kurse. Zum Beispiel habe ich in der letzten Folge die Ronja Menze interviewt. Die hat das Thema SEO für Einsteiger, das heißt ein Kurs, wie du auch über Google, wenn Leute was googeln, auch gefunden wirst. Wir haben was zum Thema Videomarketing, Persönlichkeitsentwicklung, Social Media Crash Kurs. Wir haben das Thema Investments dabei, das Thema Reisen und viele, viele weitere. Selbst wie du eine Website dir aufbauen kannst, Personal Branding und. Also viele verschiedene Kurse von unterschiedlichen Experten und die Kurse, die kosten in der Regel so zwischen 50 und ein paar hundert Euro. Und du bekommst aber all diese Kurse, die normalerweise in Summe, ich glaube, wir sind schon bei über 6.000 € oder so, also 6.000 € wert sind, bekommst du für eine Woche im Dezember für einen Apfel und ein Ei, und zwar für den Wert von einem Kurs, also für 199 € und das Freiheitspaket kannst du auch in Raten bezahlen, das heißt, es ist für jeden möglich, aber wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass in der heutigen Zeit online wichtig ist, spätestens als wir jetzt im Lockdown waren, haben das die meisten gemerkt, dem können wir auch nicht mehr helfen. Das heißt, check's einfach mal aus, es ist der absolute Wahnsinn, was wir da wieder auf die Beine gestellt haben, und du wirst im Internet in der Woche vom Freiheitspaket erfahren, weil einfach so viele Experten dabei sind. Und warum machen wir das Ganze für nur eine Woche? Weil die Experten natürlich ihr Produkt auch sonst weiterverkaufen. Das heißt, die können ihr Produkt jetzt nicht das ganze Jahr für so ein Angebot raushauen, sondern es ist eine einmalige Aktion. Wir erzeugen dadurch natürlich eine große Reichweite, wovon wieder alle profitieren. Und wir spenden auch noch einen Teil an 22 Stars Kids nach Uganda. Da haben wir dieses Jahr schon gerade während des Lockdowns, des ersten Lockdowns, 29.000 Mahlzeiten hingespendet. Und das war auch ein großer Teil vom letzten Jahr vom Freiheitspaket. Dieses Jahr sind komplett neue Produkte dabei. Deswegen freue dich auch, wenn du schon das Freiheitspaket im letzten Jahr gekauft hast, lohnt es sich, wieder reinzuschauen. Viele geile Kurse, check's aus. Auf freiheitspaket.de kannst du dir jetzt schon einen Gratis-Ticket sichern für einen Kongress, den wir am ersten Tag machen. Das heißt, es wird am ersten Tag einen Kongress geben und danach die Tage kann man sich das Freiheitspaket dann auch kaufen oder reinschauen. Es gibt natürlich eine Geld-Zurück-Garantie. Check's auf jeden Fall aus. Wir sind auf jeden Fall dafür nur überzeugt, dass wir das wertvollste Online-Produkt im deutschsprachigen Raum da erstellt haben, weil so viel unterschiedliche Experten dabei sind. Jeder da draußen will dir den Heiligen Gral verkaufen. Aber wir sind der Meinung, viele Wege führen nach Rom. Und Sascha und ich haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt Experten, die in bestimmten Bereichen einfach besser sind als wir. Deswegen haben wir einfach ein Produkt geschaffen, wie so ein Riesenbuffet, an dem man sich bedienen kann. Und du kannst einfach dir die Kurse raussuchen, die du machen willst. Du musst natürlich nicht alle Kurse machen, aber du hast zumindest den Zugang zu allen Kursen. Und das ist das Wichtige. Und ja, in diesem Sinne, check auf jeden Fall die Website aus. Ist auch nochmal in den Shownotes, freiheitspaket.de.